Ich lese uns noch den Text zur Predigt aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 16. Apostelgeschichte 16 ab Vers 16. Apostelgeschichte 16 ab Vers 16. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Und im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten: Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie, und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in die Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündigten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne Zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte.
Ich möchte Ihnen danken, liebe Schwestern und Brüder, für diese liebe Einladung. Es ist mir eine ganz große Freude, diese Tage, meine Frau und ich, sehr genießen. Sehr interessant, wie einst, als Paulus nach Europa kam, die Widerstände gegen das Evangelium noch viel, viel größer waren als heute in dieser unheimlichen Stadt Berlin. War ein Widerstand, wie wenn die Hölle sich auftut. Der Paulus im Gefängnis landet. Deshalb das Thema, das wir heute haben, wenn Gott uns unbegreiflich Schweres auflädt. Ja, wenn. Aber die Tatsache ist, dass Gott unheimlich viel Schweres auf seine Leute auflädt. Ich war ja 40 Jahre Gemeindepfarrer in Stuttgart, in der Innenstadt. Und bei den Hausbesuchen war ich überrascht, selbst bei den ganz gottlosen Leuten, die nie eine Beziehung zu irgendeiner christlichen Gemeinde hatten, eine ganz tiefe Verwundung. Und dann haben die Leute erzählt, sehr erstaunlich, welch ein Vertrauen man noch bei vielen Menschen hat. Die plötzlich erzählen über die schweren Verwundungen ihres Lebens, wie die Ehe zerbrach, wie die Kinder nichts mehr von einem wissen wollen, wie man im Geschäft gemobbt wurde, wie die Krankheit ausbrach, wie das seit Jahren immer zwischen Hängen und Würgen geht. Und dann wissen Sie, dass bei diesen Gesprächen, die Sie auch mit Nichtchristen führten, aber auch mit Christen, immer wieder dieser dumme Satz fällt: Wie kann Gott das zulassen? Immer in Verbindung mit dem Schweren, das uns zugemutet wird. Warum das dumm ist? Wenn Gott Gott ist, kann er, was er will. Also interessant, bei allen Leuten hat sich so ein Bild eingeprägt vom gütigen Vater droben über dem Himmelszelt. Da sitzt so ein gütiger Vater, der fortwährend seine Wohltaten austeilt. Und in der Tat, dieses Bild ist zerbrochen bei allen Menschen, denen wir begegnen. Leider hält es sich auch immer noch bei manchen Christen, die noch nicht in die biblische Tiefe durchgestoßen sind. Ein Bild, völliges Zerrbild von dem wirklichen Gott, wie er sich in der Bibel offenbart. Und da merken wir auf einmal, ja, Jesus geht ganz anders mit seinen Leuten um, als wir das uns so vorstellen. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Wie Jesus seine Jünger in den Sturm hineintrieb. Er hätte das doch vermeiden können, macht er nicht. Er schickt sie los und sagt, jetzt fahrt los, nehmt die Ruder. Und dann kam der Sturm. Und das wissen wir auch aus unserem Leben. Und aus den Berichten vieler um uns her, wie schwer manche Leute durchgehen müssen. Und wenn man als daneben steht, mich erschüttert das ganz tief. Ich bin wie belastet, noch lange Zeit, wenn man das hört. Am allerschwersten war bei mir in der Gemeinde, wenn Kinder gestorben sind, was man hier mit fertig, wenn man vorher in der Kinderklinik gebetet hat, und dann geht der Herr ganz andere Wege. Und Sie wissen, wie viel Schweres getragen werden muss. In den Krankenhäusern, in den Irrenhäusern. Kein Dach in dieser Stadt, wo nicht ein namenloses Leid sich verbirgt, aber auch bei Christen. Ungeheuer Schweres legt Gott uns auf. Und lässt uns das tragen. Jetzt können wir fragen, wie kann denn dann noch überhaupt jemand glauben? Ja, so muss man eigentlich zurückfragen. Wie kommt das denn? Sind das Glückskinder, denen alles gelingt? Sind das Sonntagskinder, die alle immer Freude haben, alle Tage herrlich und in Freuden? Und warum glauben die denn? Weil es ihnen so gut geht. Das merken wir in unseren Tagen des Wohlstands, dass der Reichtum und das Wohlleben, die gute Versorgung, die wir haben, und die äußere Absicherung gar nicht zum Glauben hilft, im Gegenteil. Darum hat der Herr bei seinen Leuten einen anderen Weg vor und er lässt sie teilhaben an den Leiden dieser Welt. Dieser Weltzeit, in der wir sind. Es ist eine Welt voller Leiden, voller Streit, voller Kampf, voller Krankheit, voller Not und Todesschatten. Deshalb mein erster Punkt: Wenn alles bricht, wenn in deinem Leben alles bricht. Also für den Paulus kam das ja wieder Blitze aus heiterem Himmel. Er war dort in Philippi unterwegs gewesen, da war die Frau mit dem Wahrsagegeist und hat ihn nachgerufen. Es ist interessant, dass die dämonischen Geister ja wissen um den Weg, die Wahrheit und das Leben. Um den lebendigen Gott wissen die. Und sie ruft danach, und für den Paulus war das ganz schwierig. Die Leute lauschen ja nicht auf die Verkündigung, die Leute lauschen auf Events, auf irgendwelche Abenteuer. Und er will diese Frau zum Schweigen bringen. Es war ein Akt der Notwehr. Er treibt diesen bösen Geist aus. Aber in dieser Welt geht es immer um Geld. Und die Herren, die sie dieser Sklavin bedienten, die waren ärgerlich, dass die Einnahmequelle jetzt plötzlich versiegt war. Und dann schleppen sie den Paulus und den Silas zu den Stadtrichtern. Und jetzt passiert etwas, das ist unglaublich, dass Gott das geschehen lässt. Statt dass da überhaupt einmal die Anklage laut werden kann und die Angeklagten sich verteidigen können oder gar ein Rechtsbeistand ihnen so angegeben wird, die reißen die Kleider runter. Sie stehen nackt vor der Volksmenge da. Der große Apostel Paulus und Silas entwürdigend. Und dann werden diese Stöcke genommen und sie werden geprügelt. Es sind ja ganz viele Leute bei dieser Tortur ums Leben gekommen. Wenn der Stock nur ein bisschen daneben trifft, wird die Niere getroffen, es kommt zu inneren Blutungen. War ein furchtbarer Vorgang. Und da ging es einher, dass die Leute auf die Angeklagten gespuckt haben und geschrien haben, gelästert haben über die Schande und, ach, die ganze Hässlichkeit bricht hier heraus. Und dann auch dann Leute sagen ganz stolz, das, was die verkünden, die regen sich nicht auf über die Lehre, sondern was aus dieser Lehre folgt, das Leben. Das heißt mal in der Apostelgeschichte, den Weg, den die verkündigen, das ist ein ganz anderer Weg, das regt Menschen am allermeisten auf. Die leben ganz anders, die leben wirklich alternativ, nicht so wie sonst alle Menschen leben. Die leben nach den Ordnungen Gottes und nach seinem Gebot und das regt sie auf und das ziemt uns nicht. Da kommt der ganze Stolz raus, wir sind Römer. Sie haben nicht mal Zeit nachzufragen, dass Paulus selber den römischen Pass besaß. Aber es geht eins ans andere und Sie wissen, wenn solche Mächte losbrechen, wenn man da wehrlos drin ist, lässt das Gott wirklich bei seinen Leuten zu. So steht es hier in der Bibel drin. Und es kommt oft vor, wo der Paulus gesteinigt wurde und wie viele seiner Boten haben den Märtyrertod erlitten. Und wie sprach Jesus davon, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen müssen? Und dann werden sie diesem Gefängnisdirektor überstellt und das war nun ein richtiger Kommissbeutel. Ein alter Offizier, wahrscheinlich nachdem er aus der Armee entlassen war, wurde ihm dieses Gefängnis von Philippi übertragen. Und wie so alte, ausgediente Offiziere dann sind, nicht alle sind so, aber manche, die machen es dann übergenau, pedantisch genau. Wie er hört den Befehl, sagt er, jetzt mache ich ganz buchstabengetreu. Und dann sucht er die schlimmste Zelle raus seines Gefängnisses, das allerinnerste Loch. Da stecke ich sie rein und dann spannt er sie noch in diesen Pflock hinein, damit sie sich nicht mehr rühren können. Und bei den aufgeschlagenen Rücken schmerzt er schrecklich. Und die Wunden waren so furchtbar. Und da wurde meist noch Essig reingerieben zur Desinfektion. Das waren scheußliche Schmerzen. Und dann wird plötzlich erzählt und mittendrin nachts fingen Paulus und Silas an und lobten Gott. Ja, wie ist das möglich? Mittendrin. Beim Hiob steht, du gibst Lobgesänge in der Nacht. Darum geht's. Heute dieser Sonntag, Sie haben es im Losungsbüchlein vielleicht gesehen, da steht es ja auch immer drüber, der Sonntag Kantate singt. Aber wo das Singen entsteht, das müssen Sie in der Bibel einmal nachlesen. Immer wieder. Die größten Lobgesänge, die entstehen in den Stunden, wo alles zusammengebrochen ist. Wo wir nicht mehr hoffen können, wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und nicht mehr weiß, was kommen soll, wo unser so schlichter Glaube, ach Gott, muss das schon irgendwo richten, zerbrochen ist. Wissen Sie, dass zerbrochene Leute, die am Leben zerbrochen sind, auf einmal anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Ich habe mir es angewöhnt, in meinem Bücherschrank manchmal ein Buch rauszugreifen. Man hat ja irgendwo Bücher gesammelt, die hat man früher mal gelesen und dann hat man es fast wieder vergessen. Und da war so ein Taschenbuch, ein uraltes Brockhaus-Taschenbuch von der Nachkriegszeit. Da war einer dieser zuletzt entlassenen Soldaten aus dem russischen Kriegsgefangenenlager, die schon mit der letzten Truppe rauskamen. Und das war überschrieben mit Jesus durch Sibirien. Grauenhaft. Wir vergessen das ja so schnell. Da erzählt einer, wie furchtbar das war, in diesen sibirischen Straflagern. Und die leiden und dann sind die weggestorben und die Gedanken in die Heimat schon verdrängt, 25 Jahre verurteilt. Und dann schreibt er auf einmal, erst hier in dieser unendlichen Hoffnungslosigkeit ist uns Jesus so groß geworden wie noch nie vorher im Leben. Und dann schreibt er weiter, wir hatten Angst davor, wenn wir doch einmal heimkommen sollten, dass wir das nie mehr so erleben können wie dort in der dunkelsten Tiefe. Jesus ist noch viel, viel größer. Und das kann man erleben in Misserfolg, in Verzweiflung, in Depression, in Aussichtslosigkeit. Und dann kommt die Anfechtung in solchen Stunden. Kennen Sie die Anfechtung? Ist das Strafe Gottes? Oder habe ich nicht richtig geglaubt? Hätte ich mehr beten sollen? Die Frage, was liegt das? Und dann kommt die Bitterkeit. Die Bitterkeit ist ja so gefährlich. Die Bitterkeit, wenn man im Leid sagt, ach, warum muss auch mir das geschehen? Und das Selbstmitleid, das kennen Sie auch. Selbstmitleid ist eine Sünde. Wenn man immer stehen bleibt und Wunden leckt, wenn man sagt, ach, die Welt ist so schlecht und die Menschen sind so schlecht und mir geschieht das alles. Wir haben vorhin das schöne Lied von Hedwig von Redern gesungen, einer Berlinerin. Und sie hat ja lange Zeit über dem Tod ihres Vaters, der General war, so gelitten und sich zurückgezogen. Und da war es Graf Pückler, der hier in Berlin so seine Spuren hinterlassen hat, seine geistlichen Spuren in der erwecklichen Gemeinde. Und der gesagt hat, man darf sich nicht vergraben in seinem Schmerz. Das darf man nicht. Jesus sendet sie wieder raus. Und dann wurde sie diese Frau, die diese Lieder gemacht hat. Und dieses Lied, das sie gesungen haben, das so wunderbar ist, das ist das Lied der baltischen Märtyrer. Dort einst, 1919, bei den Bolschewiken, wo die ihre Geiseln genommen haben in Riga. Und im Gefängnis die Marion von Claude in der Nacht. Dieses Lied sagen, war ein ganz neues Lied. Und die Geiseln wurden ja alle erschossen, kurz bevor die deutsche Landwehr sie befreit hat. Sie wissen, wie das ist bei der Geiselnahme. Wir kennen das jetzt von den nigerianischen Kindern und wie das immer wieder geschieht, dass Geiseln genommen werden. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Ja, stimmt denn das auch, wenn es äußerlich so verloren erscheint? Dann erst richtig. Und wenn es ins Sterben geht, dann stimmt es erst richtig. Wenn es aussichtslos ist, wenn ich nichts mehr fühle und spüre und sehe, dann gilt es trotzdem. In diesem Augenblick, da interessiert es uns, was passiert denn eigentlich um Mitternacht? Mein zweiter Punkt. Was passiert denn um Mitternacht? In solchen Stunden haben wir ja selber Angst, ob wir das durchhalten können. Diese schweren Nöte, die da sind, halten meine Nerven das aus? Halte ich das körperlich durch oder drehe ich durch? Und wenn die Folter morgen wieder anfängt und sie mich noch einmal holen und prügeln, völlig unbegreiflich, kann kein Mensch erklären, was da geschehen ist um Mitternacht. Weil es menschlich völlig unsinnig ist. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Christus, der in der dunkelsten Nacht zu seinen Leuten reden. Aber dass wir es ganz deutlich sagen können, dass sie auf keine irgendwelchen merkwürdigen Gefühle achten. Das ist eine große Not heute, dass wir meinen, dass vom Geist Gottes reden, müsste irgendwas Absonderliches passieren. Plötzlich erinnerten sie sich an die Zusagen des Herrn Jesus. Sein Wort. Der Geist Gottes, wir haben es gestern Abend gesagt, Geist Gottes wirkt durchs Wort Gottes. Und gut, wenn man es auswendig gelernt hat. Ich habe eine große Sorge um die junge Generation, die so wenig auswendig lernt. Das muss man Intus haben. Für die Stunden, auf der Intensivstation im Krankenhaus. In den schweren Stunden, wenn wir ganz allein sind, dass wir es in uns haben und die Wörter plötzlich lebendig werden und wir uns erinnern können, in der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, getrost. Ich habe diese unheimliche Welt überwunden. Das sagt Jesus.
Glauben kann man nicht machen, aber der Geist Gottes schreibt es in unsere Herzen hinein, gerade in so große Not. Und dann ist das so wunderbar, wenn das plötzlich fest wird. Wir sind darum die großen Lieder, die bewährten Lieder des Glaubens so wichtig. Jesus, meine Freude, der Bürgermeister von Guben. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das kann man sich nicht einreden. Das wäre schön, wenn man sich's einreden könnte. Das müssen Sie mal probieren, wenn Sie ganz verzweifeln. Das geht nicht. Das erreichen Sie nicht. Kriegen Sie nicht hin. Da regen Sie sich nur auf und sagen, geh weg mit deinen Sprüchen. Aber herrlich, wenn der Heilige Geist es in unser Herz festschreibt und wir auf einmal darauf antworten können. Und das ist ja so schön bei den Liedern, dass das mit hineingehört, dass diese Lieder ermahnt euch selbst durch Psalmen und geistliche, liebliche Lieder. Ermahnt euch selbst. Sprecht euch das zu in den dunklen Stunden. Als älterer Mensch gehöre ich auch zu denen, die nachts auch viel wach liegen. Was sind das für wunderbare Stunden, wenn wir die schönen Liedverse auswendig können. In der Nikolaikirche habe ich es oben nochmal angehört. Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. Wenn kein Einziger mehr da ist, dem du trauen kannst. Die haben es doch für uns schon mal durchprobiert. Und das ist so herrlich, dass gerade in den schweren Stunden der Glaube erst zu leuchten anfängt und der Blick auf Jesus erst richtig groß wird. So werden Anfechtungen überwunden, und wenn Sie den 23. Psalm plötzlich beten, und ob ich schon wanderte, und ob schon, was macht das aus? Du bist doch da. Und das ist doch wichtig, auch wenn ich dich nicht sehe, ich weiß es doch, weil dein Wort wahr ist und ich trügen kann, und ich kann mich auf dich so herrlich verlassen. Und das ist so groß, dass der Geist Gottes ein Feuer anzündet. Die verlöschende Flamme unseres Glaubens fängt plötzlich zu brennen an. Das ist ein Wunder, das Sie oft schon erlebt haben. Sonst wären Sie heute gar nicht mehr hier. Der Herr tut das in einer ganz großen Güte, dass er uns immer wieder aufrichtet und ermutigt. Und gerade die dunklen Stunden, in die er uns schicken lässt, die sind so wichtig. Mir war das immer eine ganz große Hilfe in der Geschichte der Mission. Nicht so groß wie einst. Der Prediger der Bethlehemskapelle dort drüben beim Checkpoint Charlie, wo noch die alte Fassade mit dem Metall nachgebildet ist, der Jennecke, waren ja immer tolle Glaubensprediger und Bibelprediger drüben, wie der hier die erste Bibelschule für die Missionare begründet hat in Berlin, wo dann auch Gossner seine Mission begonnen hat. Leider in den späteren Generationen ist das verflacht, aber das ist ja immer so im Reich Gottes, man kann nicht für die Enkel glauben. Aber das war damals so toll, wie das Feuer des Glaubens losging, die Begeisterung und wie die durch Not hindurchging. Es ist ja unbeschreiblich, wie viel Not. Einer der ersten Missionare, der allererste Pionier, der in Ostafrika war, der Ludwig Krapf, der hat in seiner ganzen Zeit, wie er dort gewirkt hat, nicht einen Menschen zu Jesus gewirkt, nichts gesehen. Und hat die schönsten Siegesberichte nach Hause geschrieben. Er hat gesagt, der erste Heide, der bekehrt werden muss, der ist in meinem Herzen. Und das, was der Herr mit mir tut, durch die schweren Stunden, durch die er mich führt, ist, dass ich erst lerne, was es ist, dem Herrn zu vertrauen und ihm zu glauben. Und dann sagt er, es wird einmal das Evangelium über Ostafrika dahin fließen, so breit wie der Pangani-Fluss. Das wusste er, weil der Herr sein Wort hält. Und wenn wir es nicht sehen müssen, sondern glauben können, und weil wir einen Grund haben unseres Glaubens, die Zusagen unseres Herrn, der es uns versprochen hat. Und da darf ich meine Lieder singen, meine fröhlichen Glaubenslieder. Und das Wissen, der Herr führt alles wunderbar hinaus. Es war für mich ein ganz großer Schock, wie einer der für mich begabtesten Entwicklungshelfer landwirtschaftlicher Berater in Afrika und Asien, ein ganz wunderbarer Freund aus unserer Gemeinde, Willi Eretz, in Afghanistan ermordet wurde. Er war vom staatlichen Entwicklungsdienst in den letzten Jahren übernommen worden, war ein großer Fachmann in Malawi. Leider baut ja unsere Regierung diese landwirtschaftlichen Berater ab. Die wären heute in der Hungersituation der Welt das Allerwichtigste, die Genossenschaften aufzubauen. Und wie auch die Afghanen das gerühmt haben, die muslimischen Afghanen, sagt, wie der Willi Ehre das macht mit den Frauen und die Genossenschaften organisiert. Und er war ein großer Mann, der zuerst mit der Deutschen Missionsgemeinschaft draußen war in Nigeria und viel, viel gewirkt hat, auch durch seine Arbeit, aber durch sein fröhliches Jesuszeugnis. Und es war für uns alle ein Schock, warum dieser Mann umgebracht wurde. Mit den ganzen Nachrichten, die dann kamen, es hat den Ort Hemmingen, wo er herstammte, wo der Vater Bürgermeister war, ungeheuer aufgewühlt. Die Kirche konnte die Leute nicht fassen. Wissen Sie, was wir gesungen hatten? In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. So was Großes. Der Text des Lobgesangs. Der Text. Ach, ich habe es manchmal nicht so gern, wenn wir so unverständliche kananäische Laute kommen. Wir können doch das so klar sagen, dass es die Menschen unserer Zeit auch verstehen. Wir haben etwas, was wir fest wissen, was uns gerade dort hält. Und eine Frau in der Gemeinde wurde ungemein schwer geführt. Schon vor der Geburt ihres zweiten Kindes sagten die Ärzte im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus, sie müsste unbedingt dieses Kind, das sie erwartet, abtreiben lassen, weil ihr Krebszustand so schwer wäre. Das könnte sie gar nicht überleben und das Kind auch nicht. Und wir saßen da in der Kapelle und haben gebetet. Und dann sagt die Mutter doch, ich möchte das Kind bekommen, ich kann nicht wieder Gott sündigen. Und sie hat das Kind bekommen, die Krankheit blieb. Und das Kind ist später schwer verunglückt. Zu über 60% Verbrennungen dritten Grades bei einem Familienfest, beim Würstchenbraten, wo man Spiritus ins Feuer goss, um es besser lodern zu lassen. Sie kennen dieses Unglück. Und dann wieder. Und die Mutter geruht in den Verheißungen von Jesus und seinem Wort. Und darum führt der Herr uns manchmal hindurch, und das ist eine Predigt für die ganze Gemeinde. Wie sie dann später wieder dastand und es uns allen erzählt hat. Es gibt doch keine andere Zukunft. Sie hat so ein fröhliches Lachen dabei. So ein gewisses Zusprechen. Das war sicher mehr als 100 Predigten von uns. Dieses Erlebte in der tiefen Not, und darum ist das so wichtig, wie werden Anfechtungen denn überwunden? Indem ich, und das ist jetzt ganz wichtig, indem ich darauf blicke, worauf verlasse ich mich nicht? Verlasse ich mich nicht auf mich selber. Wenn du hinausgehst aus diesem Gottesdienst, du kannst die größten Pläne machen, Vorsätze. Nach wenigen Minuten bist du eingebrochen, wenn dich der Heiland Jesus nicht hält. Du kannst gar nichts. Aber er. Und er hat dir sein Wort gegeben, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und hat Gedanken der Liebe und des Friedens. Und dann ist wunderbar, dass wir auf einmal sagen, Herr, das sind die größten Stunden, die wir erlebt haben. In unserem Leben, wenn wir zurückblicken. Wie du uns hindurchgeführt hast. Und wir wollen uns allen erzählen, dass das so wahr ist und dass wir uns auf dich verlassen können. Es kommt ja nachher zum Ausdruck, als dieser Kerkermeister über dem ganzen Geschehen wach wird. Zunächst will er sich das Leben nehmen. Ja, das ist ja keine Lösung, das wissen wir. Das ist aber sehr häufig in unserer gottlosen Umgebung, dass Menschen meinen, dann mache ich eben Schluss. Aber es ist ja kein Schluss. Es wäre schön, wenn es Schluss wäre. Hat sich manche Gangster schon gedacht, wäre schön, wenn es dann aus wäre und ich könnte einfach wegtreten. Aber da kommt ja noch das Gericht. Darum ist es keine Lösung, was der Kerkermeister vorhat. Und das Wunderbare, dass der Paulus zu einem Boden des Lebens wird, zu einem Freudenboden am dunkelsten Platz dieser Welt. Das ist ja unsere Aufgabe als Christen, Leute. Ernst Schrupp, der frühere Leiter des Missionswerks der Wiedenester Mission bei den Brüderversammlungen, der hat einmal im Alter geschrieben, wie er ins Krankenhaus musste. Es war ihm auch so ärgerlich, ich muss ins Krankenhaus. Und dann hat er den Wunsch gehabt, hoffentlich kriege ich ein Einzelzimmer, dass kein Zweiter kommt. Das ist ja immer der Wunsch. Dann habe ich meine Ruhe, bis er gemerkt hat, halt mal, vielleicht hat der Herr mich nur deshalb ins Krankenhaus geschickt, damit ich meinem Nächsten ein gnädiger Nächster werde. Und dem in der Krankheitsnot etwas von der Herrlichkeit unseres Heilandes sagen. Es ist toll, wie er das dann erzählte, wie das lief. Sie wissen, wie das manchmal ganz spannend wird. Wie sie manche empören, ablehnen und dann wieder bitten, er soll doch für sie beten. Und so ging es auch dort. Sie wissen, sie hatten einen Auftrag, mit dem Lebenszeugnis anderen zu verkünden und sagen, ich habe das erlebt in den schwersten Stunden. Und das trägt wirklich. Schön, wenn wir unsere Lieder singen können, auch unter Tränen, aus der Erfahrung und dem Erlebten unseres Glaubens. Und auf einmal sehen wir, dass es die größte Not unserer westlichen Christenheit ist, dass sie das Leiden ausklammert. Seit Jahren machen wir das. Das Leiden ist ein Betriebsunfall. Das Leiden gehört eigentlich nicht dazu. Die Christen der dritten Welt denken ganz anders. Paulus dachte auch ganz anders. Paulus hat immer das Leiden mit Freude verbunden. Ich freue mich meiner Leiden. Warum denn? Weil im Leiden Christus ganz besondere Segnungen für uns bereit hat. Und da wollen wir auch helfen, wenn einer von den unseren plötzlich in schwere Not kommt. Wir wollen nicht den Versuch machen, etwas zu erklären, aber wir dürfen das Wort zusprechen. Jetzt kannst du es ganz besonders erfahren, wie der Herr tröstet und wie er dich geborgen macht. Denn diese Welt ist nicht unsere letzte Heimat. Wir wandern auf eine neue Welt zu, auf das Reich Gottes, seiner Gegenwart und seiner Nähe. Und darum sehen wir es hier noch gar nicht, aber wir dürfen uns schon freuen und fröhlich darauf zugehen. Es ist ganz wichtig, dass wir Christen nicht von den materiellen Dingen abhängig werden. Es ist ja ganz interessant, dass bei uns immer wieder, wenn es um die Mission geht, für uns die materielle Hilfe vorne ansteht. Die Missionswerke, die haben bei uns leichtes Spiel, die uns Lebensmittellieferungen versprechen und Kinder in Waisenhäuser aufzunehmen. Aber die Christen der dritten Welt haben immer gesagt, das sind nicht die ersten Dinge, die uns bewegen. Die geistliche Not bewegt uns viel mehr. Dass Menschen Jesus nicht kennen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Malawi war, waren Kirchen, die gar keine Verbindung nach außen haben. Namenloses Elend und Armut. Aber dann sagt sie, die allergrößte Not ist, dass das Evangelium von Jesus laufen ist. Die anderen Dinge sind auch noch wichtig, aber zuerst müsst ihr dort helfen, denn das ist noch vor allem wichtiger in aller Not, wenn man keine Hoffnung und keine Zuversicht hat. Noch mein Vater, der in der Kriegsgefangenschaft war, erzählte uns von Südfrankreich in Larsac in den Cevennen, wo sie tagelang nichts zu essen hatten. Und dann kamen eines Tages die Vertreter vom YMCA, Weltverband des Cevennen, brachten neue Testamente mit. Die alten Männer sagten, das ist das Größte gewesen. Heute wird gespottet, wir wollen die nicht mit frommen Sprüchen abspeisen. Das zeigt, wie tief unsere Christenheit geworden ist. Wir werden sowieso alles tun. Wir müssen noch viel mehr tun, als wir schon tun können. Ich darf das nur sagen, weil ich in einem großen Hilfswerk selber als Geschäftsführer tätig war. Aber Sie müssen wissen, dass in den Notlagen die geistliche Not das Allergrößte ist. Was ist jetzt mit meinem Leben? Wenn einer die Krankheit fällt, wenn einer stirbt und Trauer anbricht, und dann ist wichtig, was kann ich denn sagen? Und da kann ich nur das sagen, du darfst das wissen, dass du für Jesus so wichtig bist, weil er sein Leben für dich dahin gegeben hat. Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat seinen eingeborenen Sohn dafür hingegeben, damit du Frieden hast, jetzt Frieden, sagen kannst, Herr, mach's wie du willst. Ich habe den Blick auf dich fixiert. Ich starre nicht auf die Krankheit und nicht auf die Not. Ich glaube an dich, das Glauben. Und das in unseren Liedern, und Sie werden viele Lieder entdecken, die in Ihrem Leben Trost gebracht haben. Ein Lied habe ich in meiner ganzen Amtszeit von 40 Jahren nie singen lassen. Aber ich weiß, dass es bei jedem von Ihnen ganz tief drin sitzt. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten. In des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß. Das ist. Und dann erleben wir auch Wunder. Da kommen ja immer ein paar und sagen, dann glaubst du nicht an Wunder. Ich glaube an noch viel größere Wunder. Die anderen sind alle eingeschlossen. Die erleben wir dutzendweise. Heute ist doch ein Wunder, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können. Hände und Füße, Zunge und Lippen, Regen, das haben wir zu danken seinem Segen, singt Paul Gerhardt. Das wissen wir doch, das ist alles ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass die Mauer gefallen ist. Hat niemand sich denken können. Wir würden uns heute nach den Vorgängen in der Ukraine immer noch ungläubiger. Es gibt die Wunder überall, die wir erleben. Aber das allergrößte Wunder ist, dass der Herr Jesus uns sein Herz schenkt. Dich will ich haben, ich kann nicht ohne dich. Und er will uns alles schenken in ihm. Und da bricht die große Freude, die Freude, die uns trägt, die größte Glaubensfreude, aus der singen wir. Aus der Tiefe. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort und für deine Liebe und für deine Erlösung. Ach Herr, wir hängen so oft an so unwichtigen irdischen Dingen und feilschen um Tage unseres Lebens. Und du willst uns doch viel, viel mehr schenken. Ganz herzlichen Dank. Wir wollen auch beten jetzt für die, die im Feuer sind, im Elend, in der Not, auch aus unserer Gemeinde. Herr, wenn wir zu ihnen gehen, gib doch, dass wir feinfühlig, mitempfindend, doch von dir sagen können, von dem großen Trost, von dem ewigen Trost. Und dass du das wahr machst, dass du den Glauben befestigst, das ist so wunderbar. Dass uns niemand aus deiner Hand mehr reißen kann. Diese Geborgenheit des Friedens ist so groß. Gib uns das auch in dieser zerbrechenden Welt, in unserem dahinfliegenden Leben, dass wir uns nicht verlieren in den vergänglichen Gütern dieser Welt, in den Eitelkeiten dieser Welt, sondern dass wir das eine suchen, dich, den Frieden mit dir, und dass wir dann Zeugen deiner Herrlichkeit sind in dieser zergehenden Welt. Da bitte ich dich für diese Gemeinde mit allen Diensten, ganz besonders auch für die junge Generation. Herr, du musst die jungen Menschen auch herführen, zeigen, wo die Mitarbeiter sind. Wir wollen, dass noch viele selig werden in dir. Das wirke du, Herr, durch dein Wort. Amen.